Ja, ich heiße Sie auch sehr herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über diese Ringvorlesung. Ich denke, das ist ganz was Wichtiges, auch im Blick auf Präventionsarbeit, dass immer mehr Menschen darüber informiert werden, sich Fachwissen aneignen und wir im Grunde mal darüber zu reden beginnen, über dieses Thema Gewalt und Missbrauch, zum Beispiel in der Erzdiözese Wien. Aber das ist ja nicht der einzige Ort, wo das passiert. Also ich sehe hier sehr stark auch die Präventionsarbeit der Erzdiözese als gesellschaftlichen Sauerteig. Ja, also wenn wir beginnen, darüber zu reden, dann strahlt es auch in die unter Anführungszeichen sogenannte Welt hinaus. Ich bin schon vorgestellt worden. Hier sehen Sie auch die Adresse der Stabsstelle der Erzdiözese Wien, die ich seit 2012 leite. Ich durfte sie auch aufbauen und weiterentwickeln. Ja und hinsehen.at, das ist eben der Name unserer Homepage, können Sie sämtliche Unterlagen auch runterladen. Ja, warum machen wir Präventionsarbeit? Ich denke, das ist schon ganz gut, sich immer wieder zu vergewissern. Einerseits aus Verantwortung den Menschen gegenüber, die sich uns und in unseren Einrichtungen anvertrauen. Es geht aber auch um den Schutz der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch vor Übergriffen und Belästigungen untereinander oder durch Kundinnen, Klientinnen, aber natürlich auch ein Schutz vor Verleumdung. Sicherheit und Klarheit für die Arbeit, das begegnet mir sehr oft, dass gerade durch die Thematisierung eigentlich einmal so im ersten Schwung sehr viel Unsicherheit da ist, und Angst, gerade auch im pastoralen Beruf. Da wollen wir durch das Besprechbarmachen, durch Fallgeschichten ein Stück Sicherheit geben. Ich denke, Präventionsarbeit ist der einzige Weg, wenn ich meine Institution und auch den Ruf meiner Institution schützen will. Alles andere, hat ja die Vergangenheit auch gezeigt, ist eigentlich nur zulasten der betroffenen Menschen. Genau. Gewaltschutz in der Erzdiözese Wien, das mache ich jetzt eher kürzer, das wird dann die Frau Dr. Völkel-Kernstock ein bisschen genauer machen. Im Grunde hat es ja nicht jetzt erst begonnen, sondern wie Kardinal Schönborn auch damals in seinem Vortrag schon ausgeführt hat, 1996 mit der ersten Ombudsstelle infolge eben der Beschuldigungen an den damaligen Kardinal Kroer. Es hat dann ein Zeitchen gedauert, muss man sagen. 2006 ist dann das erste Mal erst was verschriftlicht worden, österreichweit, nämlich in Wien so ein Maßnahmenkatalog eben zum Thema Umgang mit Übergriffigkeit, Belästigungen. Aber das war eine sehr wichtige Arbeit, weil das war die Grundlage dann eigentlich für dieses Dokument »Die Wahrheit wird euch freimachen«, das 2010 als Reaktion auf das Bekanntwerden der Gewalttaten in kirchlichen Einrichtungen erschienen ist. Die Bischofskonferenz hat es herausgegeben, die Ordenskonferenzen haben es übernommen. 2016 ist sie erstmals überarbeitet worden und wir schreiben 2020, auch jetzt ist der Ruf ereilt, die Rahmenordnung gehört überarbeitet. Ja? Also Präventionsarbeit ist nichts Abgeschlossenes, ja? Sondern immer in Wechselwirkung auch, weil wir immer wieder dazulernen, neue sozusagen gefährliche Orte kennenlernen, dort, wo wir genau hinschauen müssen. Wie sie aufgebaut ist, das klicke ich einfach ein bisschen durch. Also dieses Rote, zu dem haben Sie ganz viel schon gehört in der Ringvorlesung. Und diesen gelben Teil, den übernehme ich heute. Was tun wir in der Präventionsarbeit? Welche Bestimmungen, Verhaltensrichtlinien gibt es? Und eben auch die Verfahrensordnung, auf die dann die Frau Dr. Völkel-Kernstock genauer eingehen wird. Ergänzungen sind gar nicht so unwesentlich. Also ich möchte hier auf die Verpflichtungserklärung dann ein bisschen eingehen. Das ist eine Selbstverpflichtungserklärung und dann auf die Beratungsstellen. Ich denke, das ist so ein wirklich auch ein Meilenstein, dass wir Beratungsstellen haben. Das gab es in den 60ern und 70ern und sogar manchmal bis Mitte der 80er gar nicht. Ja? Also unsere Beratungsstellen wie die Möwe, die feiern 30 Jahre, 35 Jahre bestehen. Also das ist schon sehr gewaltig und hier ist einfach auch wichtig, die Kirche ist kein abgeschlossenes System, das wäre fatal. Wir kooperieren sehr eng mit allen Beratungsstellen. Die Einrichtungen, die es in jeder Diözese gibt, ich glaube, das ist so etwas, was mir sehr wichtig ist, weil es einfach zeigt, es braucht strukturelle Veränderungen. Nicht eine einzelne Person ist sozusagen schuld und die muss man entfernen, sondern wir brauchen schon strukturelle Veränderungen, nämlich eine Einrichtung für Betroffene. Wir brauchen eine Einrichtung für beschuldigte Personen, das ist die Diözesane Kommission. und eben last but not least die dritte Einrichtung, die Stabsstelle Gewaltprävention. Die Gewaltprävention, meine Stelle ist dem Generalvikar direkt zugeordnet. Ich habe 25 Wochenstunden für die inhaltliche Arbeit und eine administrative Unterstützung von 15 Stunden. Zur Bildungsarbeit, das ist so eigentlich mein Schwerpunkt in der ganzen Geschichte, möchte ich hier nochmal kurz die Ziele. Also das klingt so banal, denke ich mal, jedes Mal sensibilisieren und besprechbar machen. Und wenn man dann in den Workshops mit den Menschen arbeitet, dann merkt man eigentlich erst, wie viel Sprachlosigkeit da ist, wie viele Vorteile, wie viele Klischees, ja. Die Priester sind alle tät oder warum müssen wir das machen? Sollten das nicht nur die Männer machen und so, ja. Aber sensibilisieren auch sehr viel im Blick auf Selbstreflexion, Nähe, Distanz. Einfach selber ein Gespür dafür zu kriegen, wo ist meine persönliche Grenze? Wie gehe ich damit um, wenn die jemand überschreitet? Ja, meistens sagen wir, ja, macht nichts, ich möchte freundlich, höflich sein. Nein sagen fällt uns echt schwer. Und wir verlangen es oft von Kindern, musst halt Nein sagen, bitte keine Zuckerl annehmen vom Fremden. Ja, das ist Präventionsarbeit der 80er Jahre. Es geht wirklich darum, wie stehe ich zu diesem ganzen Thema Grenzen, Grenzüberschreitungen. Und das zu besprechen, jetzt zum Beispiel aktuell in den Dienststellen, das ist einfach ein wichtiges Signal untereinander. Wir reden drüber, wir enttabuisieren, wir kommen aus dieser Sprachlosigkeit heraus und es ist ein wichtiges Signal auch an Betroffene. In jedem Workshop, in den ich hineingehe, denke ich mir auch immer, wie viele Betroffene sitzen heute vor mir? Fragezeichen. Ja? Also man kann nicht reingehen und sagen, jetzt schule ich alle und die Betroffenen sind woanders. Also das spürt man dann auch in den Workshops. Ah ja, Fachwissen aneignen. Also ich denke, das ist auch etwas, viele glauben, sexuelle Gewalt, das ist gleich Vergewaltigung. Aber wo sexuelle Belästigung und Übergriffigkeit eigentlich schon beginnt, ja, da ist oft sehr viel Erstaunen da. Ja. Genau, das mit der Sicherheit erlangen, habe ich eh schon gesagt. Also das ist jetzt einfach der Fokus. Die Leute brauchen wirklich ein Handwerkszeug, dass sie wissen, was tue ich, wenn. Schulungen in der Erzdiözese Wien, nur kurz zur Veranschaulichung, umfasst das Stadtgebiet Wien, aber auch große Teile aus Niederösterreich, also in den Norden hinauf bis Retz, dann eben Gänserndorf, Mistelbach, Bruck an der Leiter bis nach Krumbach und Glocknitz. Wir haben in diesen letzten Jahren ungefähr 6.000 Personen geschult, aktuell eben die administrativen Kräfte am Stephansplatz. Die Workshops sind aufgeteilt, also wir haben dieser erste Block, den Sie sehen, die bekommen eine ganztägige Schulung, also alle Gruppenleiterinnen, diözesane Führungskräfte, Pfarrmoderatoren, Pfarrer. In allen Ausbildungseinrichtungen ist es mindestens ein Tag. Priester, die aus dem Ausland zu uns kommen, ebenso und Pädagoginnen, versteht sich auch. Hauptamtlich in den Pfarren und Diözesanemitarbeiter so einen halbtägigen Workshop, Pfarrgemeinderäte mindestens 2 Stunden. Viele sagen, kommen Sie und sagen Sie uns 10 Minuten, also wie die Rahmenordnung, das reicht schon. Sagen wir, es tut uns leid, aber 2 Stunden drunter geht es nicht. Und dann eben auch diverse Vorträge halten wir. Beratungen. Das ist etwas, was erfreulicherweise zunimmt, ja, und wirklich erfreulicherweise, weil es zeigt, dass die Leute einfach immer sensibler werden und sich auch mehr trauen, wo anzurufen und sich Rat zu holen. Beratung im Sinne von Clearing, also wo dann oft die Frage ist, wo wende ich mich hin, ist der Betriebsrat für mich zuständig, die Ombudsstelle oder wenn es um familiäre Gewalt geht, das Kinderschutzzentrum zum Beispiel. Wir haben Arbeitshilfen erarbeitet, mein sicherer Ort. Ich habe einige Exemplare da drüben mitgebracht. Da geht es einfach darum, dieses allgemeine Regelwerk der Rahmenordnung, die Wahrheit wird euch freimachen, auf konkrete Situationen hin zu übersetzen. Hier geht es einfach ganz konkret um die wöchentlichen Jungscherstunden, Ministrantenstunden, Firmausflüge, aber auch die ganzen Sommerwochen. Da werden Themen aufgeworfen, was tue ich, wenn sich 2 Jugendliche auf meinem Firmenwochenende miteinander verlieben oder ein Ministrantenmädchen verliebt sich in mich als Gruppenleiter, wie gehe ich damit um? Also wir haben geschaut, dass es wirklich sehr praktisch ist. Das ist auch dann die Grundlage eben der Schulungen bei den Gruppenleitern. Und das Zweite ist eben unser Behelf unter vier Augen. Hier haben wir die Rahmenordnung versucht zu übersetzen in Situationen, die vertrauensvolle Vier-Augen-Gespräche sind. Eben zum Beispiel Beichte, auch Beichte in der Schule, seelsorgliches Gespräch oder auch geistliche Begleitung. Und das haben wir jetzt auch überarbeitet vor 2 Jahren und um das Thema geistlicher Machtmissbrauch erweitert. Ich bin sehr froh, dass das, wir verschicken das noch ganz innerhalb Österreich, auch nach Deutschland. Das ist eben wirklich jetzt zeitgleich auch mit dem ganzen Thema geistlicher Machtmissbrauch und den Büchern der Doris Wagner-Reisiger eigentlich erschienen. Kooperationen und Vernetzungen, ich glaube, das ist auch etwas, was in der Gewaltprävention einfach wichtig ist, dass man nicht als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin glaubt, jetzt kann man alles lösen und richten. Das sind einfach Kooperationen, Vernetzungen sehr wichtig. Wir haben hier ein Projekt mit der Männerberatung der Stadt Wien. Der Männerberatung ist ein Verein, reden wir darüber, das richtet sich an Männer, also ausschließlich an Männer, die bei sich bemerken, sie haben Schwierigkeiten, wenn sich jemand in sie verliebt oder wenn sie sich in jemanden verlieben oder sie bemerken, dass sie Menschen manipulieren zum Beispiel oder auch, wenn sie eine pädosexuelle Veranlagung bei sich wahrnehmen. Hier haben wir ein Angebot, wo Sie anonym und kostenfrei bis zu 5 Beratungsstunden in Anspruch nehmen. Also das ist so ein bisschen die Strategie, Angebote zu setzen, bevor jemand übergriffig wird. Ja. Und das haben wir 2014 ins Leben gerufen. Wenn die Zahl stimmt, ich habe jetzt schon länger nicht mehr nachgefragt, haben sich bis heute also 8 Männer dorthin gewandt und um Unterstützung angesucht. Die zweite Vernetzung, wir sind Mitglied im Wiener Netzwerk gegen sexuelle Gewalt an Mädchen, Burschen und Jugendlichen. In diesem Netzwerk ist drinnen die kriminalpolizeiliche Prävention, der Verein Möwe, Kinderschutzzentrum, Männerberatung, Amt für Kinder- und Jugendhilfe, Rat auf Draht und so weiter. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Pool, wo wir uns auch austauschen. Die letzten 3 Punkte einmal, Präventionsbeauftragte, wir haben das auch umgesetzt, ist in der Rahmenordnung vorgegeben. In jeder Pfarre gibt es einen Präventionsbeauftragten. Das ist eine sogenannte Themenanwältin, ein Themenanwalt für Gewaltprävention. Die Person unterstützt den Pfarrer in dieser Aufgabe, organisiert zum Beispiel Weiterbildungen, Schulungen oder auch Vorträge, ist Ansprechperson vor Ort für die Menschen, wenn sie Fragen haben, aber auch sozusagen unsere Kontaktperson in die Pfarre hinein. Wir bieten für die Person natürlich Weiterbildungen an, dass sie sich auch fachlich qualifizieren. Lobbying für die Kinderrechte versteht sich von selbst. Die Kinderrechte sind die Basis der Verhaltensrichtlinien in der Rahmenordnung, gemeinsam natürlich mit der Jungen Kirche und der Jungscher Österreich, die ja da auch schon seit vielen, vielen Jahren dran ist. Wissen Sie, wann die Kinderrechte in Österreich sozusagen unterschrieben worden sind? Hat irgendjemand eine Idee? Nein, ein bisschen länger. Ja, zeitgleich mit dem absoluten Gewaltverbot in der Erziehung. Ein bisschen später. Ja, genau, in etwa 1989. Ja. Genau. Ja, die gesunde Watsche, die nicht gesund ist, wie der Professor Dr. Czermak festgestellt hat. Der letzte Punkt, und da schaue ich, dass ich den jetzt in guten 10 Minuten hinkriege, das ist das, was jetzt immer mehr wird, dass wir Gewaltschutzkonzepte für Einrichtungen erarbeiten. Aktuell sind wir in Kooperation mit dem Schulamt, eben so ein Schutzkonzept zu arbeiten oder eben auch für Veranstaltungen, ja. Wie schaut sowas aus? Ich gehe das relativ zügig durch. Es schaut jetzt vielleicht recht viel aus und theoretisch, aber im Grunde ist das wirklich, was wir dann gemeinsam mit Veranstaltern oder der Leitung einer Institution im Gespräch durchkauen und erarbeiten. Ja, das, was Sie sehen, ist jetzt nur das Gerüst, das dann eben gefüllt werden muss. Die Grundlage ist für uns die Rahmenordnung, die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, und das ist für mich die Basis, also Wertschätzung, Respekt und grenzachtender Umgang. Wenn wir das erfüllen, versteht sich alles andere fast von selbst, ja, nicht hundertprozentig, aber da merke ich, da krankt es am meisten, ja. Also da haben wir irgendwie, wie gehen wir miteinander um, diese Kultur der Achtsamkeit, das zu fördern mit unterschiedlichen Maßnahmen. vor allem, indem ich jemanden direkt anspreche und sage, ja, dass er mich gerade verletzt hat oder eine Grenze überschritten hat. Und das ist die wichtigste Tür. Wer darf in meine Einrichtung, in meine Schule oder in meine Pfarre als Mitarbeiter herein oder auch als Mitarbeiter bei einer Veranstaltung? Ich glaube, das ist das, wo man einfach genau hinschauen muss. Das heißt, in der Auswahl oder in der Aufnahme, also ich habe da ein paar Punkte aufgeführt, ist die Person geeignet, hat sie eine Ausbildung oder auch ich hole Einschätzungen ein, gibt es eine Probezeit oder nehme ich einfach jede x-beliebige Person, die vielleicht gerade vor mir steht und ich brauche jemanden, darf jeder einfach, auch den ich nicht kenne, mit den Sternsinger mitgehen. Das hatten wir vor ein paar Jahren, dass jemand einfach in der Pfarre angerufen hat und gesagt, ja, ich möchte so gerne mitgehen oder per Mail. Und die Leute sind super, ja, gut gespürig und haben gesagt, ja, kommen Sie mal, stellen Sie sich vor, wir möchten Sie kennenlernen. Und die Person ist dann nie aufgedacht. Hat es aber bei vielen Pfarren in der Erzdiözese probiert. Also wir haben dann von, ich glaube, 12 Pfarren eine Meldung bekommen, da ist jemand, der will mitgehen. Ja. Also hinschauen, ja, ich glaube, das ist so entscheidend. Bei den Hauptamtlichen holen wir eben auch den erweiterten Strafregisterauszug ein und ein psychologisches Gutachten, bevor sie in die Ausbildung aufgenommen werden. Wenn Priester aus anderen Diözesen zu uns kommen, auch den erweiterten Strafregisterauszug, der eben diese Strafdelikte im Sexualstrafbereich enthält, ja, die einsehbar sind. Es gibt natürlich Länder, wo es sowas nicht gibt, ja, und da muss der Priester dann sozusagen ein Leumundszeugnis des Ordensoberen oder Bischofs vorlegen, dass kein strafrechtliches Verfahren gegen ihn gelaufen ist oder aktuell läuft. Ja. Ausbildung, da haben Sie letzte Woche sehr viel dazu gehört, aber ich möchte sagen, grundsätzlich, die Ausbildung kann einfach nur einen Teil abdecken. Ja. Ich glaube, viel wichtiger ist, wenn wir dann aus den Praktikumspfaden zum Beispiel, das Feedback, das von dort kommt, wirklich ernst nehmen. Nicht nur sehen, was die Person Tolles und Gutes kann, sondern auch die kritischen Rückmeldungen wirklich in die Waagschale werfen und dann genau hinschauen, ist die Person geeignet für einen pastoralen Beruf oder nicht. Also das wäre mir so wichtig, so Feedback vom Dritten einholen, 360 Grad Feedback heißt das dann eigentlich. Ja, hinschauen, weil es geht um die Haltung, wie ich gesagt habe, die sich sehr wohl in Handlungen zeigt. Und was mir auch wichtig ist, es geht gegen diesen Pauschalverdacht gegen Männer und Priester. Es gibt eben bis zu einem Drittel auch, oder Sie kennen eh die Zahlen, 15-25% der Sexualstraftäter sind auch Frauen. Ja, Personal- und Qualitätsmanagement, was meine ich damit? Ich glaube, damit meine ich transparente Strukturen und Verantwortlichkeiten. Wer ist wofür verantwortlich und wofür nicht? Ja? Oder auch Teamarbeit, Teambesprechung, Reflexionen, Feedback geben, transparent arbeiten, Weiterbildungen ermöglichen und auch wissen, dass ich einer Meldepflicht unterliege und wohin melde ich mich. Also ich glaube, das ist für uns alles so Personalmanagement. Ja, wir haben wirklich viele Verhaltenskodize, Standards, Erlässe, Verpflichtungserklärungen. Also man hat fast keinen Platz mehr, aber ich glaube, sie sind schon notwendig. Eben in der Rahmenordnung gibt es eben die Verhaltensrichtlinien im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und besonders schutzbedürftigen Personen. Und da ist der Ausgangspunkt sind die Kinder- und Jugendrechte. Und auch die Berichte von Opfern oder Betroffenen, die eben gesagt haben, wo sie sexuelle Übergriffe erlebt haben. Das absolute Gewaltverbot habe ich eh schon genannt. Ich mache das jetzt recht zügig, Sie können dann nachher eh fragen. Und dann diese Arbeitshilfe unter vier Augen möchte ich noch sehr noch einmal in den Raum stellen. Diese Konkretisierung eben der Rahmenordnung auf die drei Gesprächssituationen. Und da ist mir sehr wichtig, das Beichtgespräch war und ist ein Tatort und auch der Beichtstuhl. Und da bin ich sehr froh, in der Rahmenordnung steht drinnen, der Beichtstuhl ist der bevorzugte Ort fürs Beichtgespräch. Es stimmt einfach nicht. Ja? Also auch da fanden Hands-on und Hands-off-Delikte statt und vor allem Grooming. Also ich glaube, das ist, wenn Sie den Film Spotlight kennen, da wird genau das auch thematisiert. Aber das ist ein Riesenthema, eigene Vorlesung eigentlich, auch Thema geistlicher Machtmissbrauch. In Wien, in der Erzdiözese Wien, gibt es seit 1. Dezember einen Erlass des Generalvikars für diözesanübergreifende Kinder- und Jugendveranstaltungen, der aktuell ziemliche Wellen schlägt, was mich einerseits verwundert und andererseits freut. Manchmal geht Präventionsarbeit über den Widerstand. Ja. Nicht allen schmeckt es, dass es jetzt wieder was gibt und sie sich dran halten müssen. Aber meine Erfahrung der letzten Jahre zeigt, wenn ich mit Veranstalterinnen von so großen Veranstaltungen, wo Leute aus ganz Österreich nach Wien gekommen sind, gesprochen habe, Leute, wie schaut es aus, setzt ihr die Rahmenordnung um, war einfach der einhellige Tenor, aber wieso, bei uns passiert doch nichts. Ja? Also das hat wirklich diese rechtliche Grundlage braucht es, damit wir Präventionsarbeit machen können und in dem Fall dann auch müssen. Aber da geht es ja nicht ums Sekieren, sondern es geht um Kinder und Jugendliche und dass sie geschützt sind. Und eine Leitung, eine Veranstaltung, die meint, bei ihr passiert nichts, da kann ich nur sagen, bitte aufwachen. Es gibt keinen Ort, ja, keine Personengruppe und keine Veranstaltung, die wirklich 100% sicher wäre. Also das ist einfach wirklich sehr noch naiv. Verzeihen Sie, ich trinke noch einen Schluck. Also das wären so Veranstaltungen, wo dieser Erlass greift und so weiter. Ja. Es geht darum, dass die Veranstalter einer von so einem Treffen oder ja, so einem großen, die Verantwortung übernehmen. Ja. Weil das war die Frage, bitte, wer ist verantwortlich, wenn am Kaleidio was passiert? Ist das die Jungsche Österreich, ist es der Diözesan, Bischof oder wer? Und der Erlass hat es ganz deutlich geklärt. Es geht um die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen. Ja, auch bei uns kann was passieren. Das ist die Hauptbotschaft. Deshalb müssen wir drüber reden, miteinander schauen, wo sind heikle Orte, sensible Orte und so weiter. Und es geht um die Information an die Mitarbeiter, was tue ich, wenn. Ja. Und das ist mir auch sehr wichtig, es geht auch darum, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu informieren. Ja. Wenn die zu uns, zu einer Riesenveranstaltung kommen, soll die erste Botschaft sein, dir soll es bei uns gut gehen. Aber es kann sein, also deshalb gibt es auch immer einen Verhaltenskodex, darauf vereinbaren wir uns verbindlich. Und wenn dann was passiert, dass man wirklich sagen kann, okay, da ist jetzt was passiert und wo bekommst du Hilfe und Unterstützung? Wer sind die Ansprechpersonen vor Ort? Welche Beratungsstellen stellen dir zur Verfügung? Also damit wirklich klar ist, es kann was passieren, aber du bist nicht schuld und wir helfen dir. Das wäre so unsere Message. Die dritte, und dann bin ich fertig mit unserem Regelwerk, die Verpflichtungserklärung, die jetzt aktuell alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen nach einer 3,5-stündigen Schulung unterschreiben. Im Grunde geht es darum, ich unterschreibe und verpflichte mich aufs Einhalten der Rahmenordnung, erster Punkt. Und zweiter Punkt, ich weiß um meine Meldepflicht, ja. Und damit hier auch Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer geschützt sind, wenn sie was melden, dass sie nicht sozusagen dann angezeigt werden wegen Rufschädigung oder so, haben wir auch eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, wo klar ist, dass eine Person, die eine Meldung abgibt, ja, also auch wenn die andere Person sie dann wegen Rufschädigung klagen will, hier auch also Unterstützung der Erzdiözese bekommt, ja. Damit wirklich gewährleistet ist, es wird gemeldet, wir gehen jeder Meldung nach und prüfen das und niemand soll sich da wegen Rufschädigung oder Verleumdungsklagen fürchten. Verleumdungen kommen übrigens echt, echt selten vor. Also ich habe in den 7 Jahren mit 4 zu tun gehabt, davon waren alle 4 im ehrenamtlichen Bereich. Und davon konnte eine auch da mit der Kriminalpolizei gut gelöst werden, also ist der Beschuldiger, also diese Person sofort ausgeforscht worden. Bei den anderen 3 hat sich herausgestellt, dass einfach langjährige Konflikte in der Pfarre nie gelöst worden sind. Und das ist so eine Strategie, wenn man mich nicht hört, dann sage ich das und das und das und irgendwann denke ich mir so und jetzt sage ich sexueller Missbrauch und alle hupfen. Ja, es stimmt auch, wir hupfen. Ja, aber wenn man dann zurückgehen, kommt man drauf, hoppala, da gab es beim Pfarrerwechsel ganz viel Bröseln, die nie bereinigt worden sind zum Beispiel. Ja, so viel dazu, also das unterschreiben alle und hier habe ich das Foto ausgekramt. Herr Kardinal Generalvikar Graser und ich, wir haben das 2016 gleich einmal unterschrieben. Gut, der nächste Punkt ist einer, wo ich mir auch denke, Luft nach oben. Ich habe ein sehr Klischeebild genommen, verzeihen Sie mir, ich habe aber es irgendwie auch lustig gefunden, weil ich mir gedacht habe, genau so fühlt es sich manchmal an. Wie schaut es darum aus, dass die Menschen sich beteiligen bei den Veranstaltungen oder in der Pfarre oder in der Einrichtung? Also Partizipation ist ein wesentlicher Schutz, wenn alle mitreden können, zumindest bei manchen Dingen, nicht vielleicht überall. Verbesserungsmanagement, sprich Fehlermanagement, da geht es wirklich darum, also gerade Kindertagesheim ist jetzt so, es finden Übergriffe durch Pädagoginnen statt, das ist Realität. Aber wenn man jetzt wieder ins Vertuschen und ins Verschweigen geht, tut das niemand gut. Also es geht da darum, dass wir ein gutes, ein fehlerfreundliches Klima schaffen, dass man darüber reden kann. Beschwerdemanagement, die Leute wissen schon, wo sie sich beschweren kann. Das, was ich bemerke, ist eher, dass sie oft keine Rückmeldung kriegen, was mit ihrer Beschwerde passiert. Und das ist unbefriedigend. Also auch da gibt es wirklich noch Luft nach oben. Ja, der Kontakt zu Beratungsstellen, habe ich eh schon gesagt, wenn wir so ein Schutzkonzept erarbeiten, schauen wir immer, wo ist jetzt auch örtlich die nächste Beratungsstelle. Ja. In Niederösterreich draußen ist es Gott sei Dank ganz oft die Möwe, in Wien haben wir unterschiedliche, die wir empfehlen. Die Gemeindeberatung ziehen wir immer hinzu, wenn es um Pfarren geht und in einer Pfarre eben auch ein Vorfall passiert ist oder eine Beschuldigung. Da haben wir auch noch wirklich Luft nach oben. Ich bedauere es sehr, dass wir in Österreich keine Studie, so wie in Deutschland, eben finanzieren, um wirklich die vergangenen Vorkommnisse aufzuarbeiten. Ich kenne einige Pfarren, wo es in den letzten Jahrzehnten Vorfälle gegeben hat. Das spüren die bis heute. Ja. Also diese Spaltungen sind oft ganz lange. Ja, ich denke, im Pfarren sind wir gut aufgestellt mit dem Präventionsbeauftragten. Es soll im Pfarrgemeinderat besprochen werden. Es gibt Schulungen, Verpflichtungserklärungen und, und. Also da habe ich ein gutes Gefühl. Das ist auch etwas, was wir immer machen in der Vorbereitung, die Analyse dieses Arbeitsfeldes oder der Veranstaltung. Wissen um sensible Orte. Ja. Also ein sensibler Ort ist jedenfalls... Ich fahre weg mit Übernachtung, ich habe zu wenig Begleitpersonen, ich habe schlecht ausgebildete und vielleicht nicht geeignete Personen und last but not least, es ist Alkohol im Spiel. Wenn ich dir vier Kredenzien dazu nehme, kann ich sicher sein, dass am nächsten Tag echt also Feuer am Dach ist. Für die Pfarren haben wir so eine Checkliste erstellt, wo sie so einmal so eine Risiko- oder Schutzfaktorenanalyse machen können. Ich gehe nicht auf die einzelnen Punkte ein, sondern eher auf diesen Farbcode, beziehungsweise Pluswelle, Minus. Also grün heißt, das machen wir schon, ja? Plus Welle heißt, oder orange, naja, machen wir noch nicht so wirklich, aber ein bisschen. Und rot oder Minus heißt, na, damit haben wir uns noch nie auseinandergesetzt. Also wenn wir einen Workshop machen, am Ende, also gegen Ende, bekommen die Gruppenleiterinnen diesen Zettel, und können sich dann in ihren Teams überlegen, wo haben wir grün, wo haben wir orange, wo haben wir rot. Und dann bitten wir sie einfach innerhalb der nächsten zwei Monate, sich zwei rote Punkte rauszusuchen und an denen nochmal zu arbeiten. Ja. Also ungefähr so schaut diese Checkliste aus. Ja, Interventionsplan ist oft das, was in der ersten, ich sage immer erste Lade, da soll er drinnen liegen, wenn man sieht, dass sie ja wissen, das müssen wir jetzt tun, die Leute müssen wir informieren. Und das Letzte ist eigentlich, und das passiert zu wenig, ja, dass darüber geredet wird, was man alles an Präventionsarbeit macht. Manchmal schreiben Pfarren so Zeitungsartikel fürs Pfarrblatt oder so, aber im Grunde, wenn wir eine Presseaussendung machen oder so, also ich sage es ehrlich, es kräht kein Hahn nach. Das ist keine große Schlagzeile, was die Erzdiözese oder auch andere Einrichtungen an Präventionsarbeit leisten. Also die Schlagzeile ist nach wie vor die schlechte. Ja. Also wenn man sagt, Priester, Kind, sexueller Missbrauch, groß in der Zeitung, dass wir eigentlich sehr viel schon tun und auch das Wiener Netzwerk bestätigt uns das und die sind sehr kirchenkritisch, ja. Aber dass wir schon so manchen Verein links überholen, also das spiegelt sich leider nicht so wider. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele heute hier sind. Auch Sie sind der Öffentlichkeit. Sie wissen es jetzt, was die Erzdiözese alles tut. Und in diesem Sinn sage ich wirklich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und reden Sie darüber. Das wäre so meine Bitte. Dankeschön.
Nochmal danke für die netten einleitenden Worte. Auch danke für die Einladung zur Ringvorlesung zu kommen. Ich werde jetzt nicht über meine Tätigkeit an der Kinder- und Jugendpsychiatrie sprechen, wo es ganz viel über Forensik geht, ganz viel über Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Und Sie wissen, das Mehrheitliche passiert ja immer dort, wo ganz viele familiäre Rahmenbedingungen sind, wo sich Menschen näher kommen. Und natürlich der Ort, wo ganz viel Übergriff passiert, ist Nummer eins der Ort der Familie, des häuslichen Umfelds. Ich bin aber jetzt schon seit fast 15 Jahren eben Mitglied auch der Ombudsstelle der Erzdiözese Wien und darf eben heute ein bisschen bei Ihnen über die Ombudsstelle und unsere Arbeit in diesem Rahmen reden, weil es ja hier auch zu massiven Veränderungen im Laufe der Jahre gekommen ist. Teilweise werden Sie das wissen aufgrund der medialen Berichterstattung. Magister Kreiner Lebenbau hat es auch schon erwähnt, so für die Zeitungen sind ja Bad News, Good News. Das heißt, hier wird dann berichtet, wenn es irgendwelche Vorkommnisse negativer Form gegeben hat. Es ist jetzt so, dass derzeit Professor Wandschatter, ein Psychiater, der ebenso auf der Medizinuniversität an der Universitätsklinik für Psychiatrie tätig ist und dort auch die Sozialpsychiatrie leitet, der Leiter der Ombudsstelle ist. Vor ihm war es Professor Friedrich, das war einmal mein Chef, er ist jetzt schon emeritiert und zuvor war es ihm Monsignore Schüler. Aber ich glaube, da sind Sie jetzt informiert und da möchte ich nicht Eulen nach Athen tragen. Wir haben eben hier neben Personen, die den Bereich der Kinder-Jugendpsychiatrie, Kinderpsychologie abdecken, aber auch Psychotherapeuten, die Mitarbeiter sind in der Ombudsstelle, einen Sozialarbeiter und auf den wir auch sehr wichtig und froh sind, dass wir ihn haben. Das ist ein Jurist, das ist ein pensionierter Richter vom Landesgericht, der jetzt keine Clearinggespräche macht, aber dann auch mit Betroffenen redet, wenn es um rechtliche Fragen geht und uns auch immer wieder in Schranken weist, wenn eben Fälle an die Ombudsstelle herangetragen wird. Wir natürlich versuchen, und ich gehe dann näher darauf ein, Clearings zu machen, auch zu überlegen, muss man es anzeigen, ja oder nein, wie ist es mit der Verjährung, wo er immer wieder sagt, das ist nicht eure Sache, damit hat sich eine Behörde zu beschäftigen, ob etwas verjährt ist oder nicht, aber da hat jetzt kein Psychologe, kein Psychiater, wir sind dafür nicht die richtigen Ansprechpersonen, das entscheidet dann eben der Staatsanwalt, ob etwas verjährt ist beispielsweise und von daher ist es immer wieder auch gut, hier einen Juristen im Boot zu haben, der uns auch auf unseren rechtlichen Rahmen hinweist, wenn wir zu akribisch dann vielleicht mit unserer Tätigkeit sein möchten. Es geht natürlich hier in der Ombudsstelle weniger um die Prävention. Vielleicht können wir mit unserer Arbeit manchmal in Gesprächen da ein bisschen auch wohin weisen, wo es hier Vorfälle gegeben hat und daraus kann sich Prävention auch entwickeln, dass man da genauer hinsieht. Aber es geht darum, dass wir Betroffenen und es geht jetzt nicht nur um sexuelle Gewalt, sondern es geht vor allem auch um körperliche Gewalt. Der Name der Ombudsstelle hat sich ja dann auch erweitert sozusagen für jegliche Formen der Gewalt und gerade, was Sie auch besprochen haben, Frau Magister Kreiner-Lebenbauer, dieser geistige Übergriff, der spirituelle Gewalt, wo ja auch die Publikation rausgekommen ist, jetzt dann, dass das auch jetzt immer mehr ein Thema wird, auf das wir fokussieren, weil das auch sehr häufig vorgebracht wird, auch wenn es hier Übergriffe geistiger Form beispielsweise im Beichtstuhl gegeben hat, auf das Sie schon darauf hingewiesen haben, das sind immer wieder Vorkommnisse, die uns auch von Betroffenen berichtet werden, weniger von Kindern und Jugendlichen. Ich muss schon sagen, es sind Erwachsene, die das in ihrer Kindheit und in ihrem Jugendalter erlebt haben, die sich eben jetzt Jahrzehnte später, das ist die Mehrheit der Fälle, getrauen, hier etwas öffentlich zu machen, was sie 40 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, ich habe eine Frau, die das 60 Jahre oder noch länger mit sich mitgetragen hat und große Scham Schuldgefühl und Angst gehabt hat, das jetzt öffentlich anzusprechen. Wir versuchen auch, also wir sichern Ihnen jetzt einmal Verschwiegenheit in erster Linie zu. Das heißt, jeder, der an die Ombudsstelle kommt und mit einem Teammitglied ein Gespräch hat, auch ein Clearinggespräch, unterliegt das einmal der Verschwiegenheit. Ich mache es in meiner Profession als klinische Psychologin, Psychotherapeutin, von daher bin ich von meinem beiden Berufsgesetzen auch zur Verschwiegenheit verpflichtet, kann aber dann entbunden werden für die entsprechende Weiterleitung. Und uns ist wichtig, dass wir hier gerade Menschen, die in ihrem Vertrauen eben schon missbraucht wurden und die übergriffiges Verhalten erlebt haben, ihnen die höchstmögliche Transparenz auch zu geben. Das heißt, über jeden Schritt, den wir tun, sie mit einzubinden und sie nicht zu bevormunden, sondern mit ihnen auch zu besprechen, was ist der richtige Weg, soll es weitergeleitet werden, und da komme ich jetzt auch dann noch dazu hin, wo es weitergeleitet wird dann. Das ist schon auch erwähnt worden, diese Einrichtungen, die wir haben, wir sind so quasi ganz an oberster Stelle, wenn es darum geht, Betroffenen zu ermöglichen, diesen Weg zu gehen. Die Ombudsstellen, die Diözesanen, die es gibt, dann in weiterer Folge die Diözesane Kommission, die sich mit den Beschuldigten auseinandersetzt, und dann die unabhängige Opferschutzanwaltschaft im ja, umgangssprachlich auch die Klassenkommission, die sich eben damit dann auseinandersetzt, ob jemand auch Anspruch hat auf gewisse Zahlungen, auf Unterstützungsmöglichkeiten, und wenn dann Finanzielles auch zugestanden wird, dann ist es die Stiftung Opferschutz, die das in weiterer Folge dann abwickelt. Was können wir als Ombudsstelle tun? Das heißt, wenn sich jemand an uns wendet, dann haben wir die Möglichkeit der Clearinggespräche. Aber wir können dann auch in weiterer Folge den Betroffenen auch einerseits Krisengespräche zukommen lassen oder ihnen auch zugestehen, dass seitens der Ombudsstelle Psychotherapie finanziert wird. Das heißt aber nicht, dass die dann bei uns die Psychotherapie machen. Also das heißt, wir arbeiten uns natürlich nicht die eigenen Klienten zu, sondern das heißt, wir machen nur die Clearings, wenn Psychotherapie oder eine Form der Behandlung notwendig ist. Dann würden wir das mit den Personen besprechen und dass sie dieses Unterstützungsangebot relativ unbürokratisch dann in Anspruch nehmen können. Und natürlich die Stabsstelle Gewaltprävention darf hier nicht fehlen, aber da haben Sie ja jetzt schon die Ausführungen von der Frau Magister Kreiner-Lebenbauer gehört. Was ist so von den Auswertungen von seit 2010? Sie wissen, die Ombudsstelle gibt es ja schon seit den 90er Jahren, aber dann 2010 ist das Ganze ja sehr noch einmal ins Rollen gekommen durch all das, was zuerst in den staatlichen Kinderheimen aus den ehemaligen aufgebrochen ist an Thematiken, an Übergriffen und natürlich dann auch in den kirchlichen Institutionen. Und viele der Kinder, also das wird uns auch jetzt immer wieder noch immer berichtet, waren ja auch Kinder, die eben durch damals den Zweiten Weltkrieg, weil sie eben auch soziale Waisen geworden sind, weil eben auch deren Eltern damals in den 50er Jahren massiv überfordert waren mit der Kindererziehung, auch Alkohol konsumiert haben, sich um die Kinder nicht betreuen kommen. Eine andere Frau hat mir erzählt, die waren ausgebombt und ihre Mutter ist immer geschauen gegangen, was es da noch was man hier noch bekommen kann, was man hier noch mitnehmen kann, und das Ganze ist dann auch zum Jugendamt gekommen und diese Eltern konnten sich nicht um Kinder sorgen, sind dann eben auch auf die dann zum Julius-Dandler-Platz, da war die Kinderübernahmestelle gekommen, und dann hat man eben geschaut in ein Kinderheim, welche Form. Oft waren es die Wiener Kinderheime, die der Gemeinde Wien unterstellt waren. Wenn dort kein Platz war, hat man natürlich dann auch auf kirchliche Institutionen zurückgegriffen und wo eben viele Kinder damals auch in kirchlichen Institutionen untergebracht wurden. Und dort, genauso wie in den man muss sich die Pädagogik, es war halt mehr eine Schwarz-Weiß-Pädagogik auch in den 50er, 60er Jahren, das rechtfertigt nicht das Umgehen, aber es war ein ganz anderer Umgang, was man eben damals und heute unter Kindererziehung versteht. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, so, dass das auch als sehr kränkend erlebt wurde, dass Kinder Dinge aufessen mussten, die ihnen nicht geschmeckt haben. Vielleicht sind ein paar unter Ihnen, die das auch noch erlebt haben. Vielleicht haben sie nicht so viel Zwang gehabt, wie das Kinder oder Erwachsene berichten, die das damals erlebt haben. Die weil sie ins Kinderheim gekommen sind, dann auch, wir sagen dazu, weinen mit der Blase, das heißt das Einnässen, als Kinder eingenässt haben, wo dann aber kein liebevoller Umgang mit ihnen war, sondern sie Strafe stehen mussten, sie dann im nassen Bett liegen mussten, sie bloßgestellt wurden, sie dann im Keller eingesperrt wurden. Also alles, was hier auch an körperlichen, psychischen Übergriffen waren, das hat sich dann gezeigt, dass wir hier viele Fälle plötzlich hier darüber informiert wurden von Personen, die das erlebt haben, weshalb wir auch dann die Überschrift der Ombudsstelle erweitert haben auf nicht nur sexuelle Übergriffe. Natürlich ist der sexuelle Übergriff noch immer etwas, was sehr im Zentrum steht, wo auch viel darüber berichtet und geschildert wird. Und auch die Fälle, die mir jetzt bekannt sind, im Vergleich zu denen, die mehrere Jahre, Jahrzehnte zurückliegen, ist die kleinere Gruppe die gegenwärtigen Fälle in der Wiener Ombudsstelle. Und da ist es meistens aber so, dass hier sexuelle Übergriffe wirklich zu 90% oder 95% vorhanden sind. Ich habe jetzt da ein paar Daten, die mir auch die Frau Mr. Kreiner-Lebenbauer dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, sodass Sie hier sehen, wie teilt sich das eben jetzt innerhalb dieser 7 Diözesen auf, von wenn wir sagen, wie viel Prozent kommt wohin. Da sehen Sie eben, dass wir hier so ein Viertel die körperliche Gewalt haben, ein bisschen über ein Viertel den sexuellen Missbrauch und die große Gruppe, beinahe Hälfte, da haben wir unklar bzw. psychische Gewalt, die wir in der letzten Zeit genannt bekommen haben. Die Arbeit der sogenannten Klassnik-Kommission, da sehen Sie seit 2010 eben über 2000 Betroffene, die hier schon bearbeitet wurden. Also die Klassnik-Kommission ist die nachfolgenden Ombudsstellen unter der diözesanen Kommission dann mit den Fällen konfrontiert wird, das noch einmal durcharbeitet und schaut, ist jetzt eine Unterstützung, haben die einen Anspruch darauf, ja oder nein? Und wo es dann vor allem um die Finanzierung oder finanzielle Zuwendung geht für das, was die Personen erlebt haben. Und hier sehen Sie eben, welche Fälle es sind, wo Vorkommnisse vor 1970 waren, dann bis zu den Jahren zwischen 1970 und 1999 und 2000. Das ist diese kleinste Gruppe, eben diese 9 Fälle. Und wir eben sehr viel mit den Vorkommnissen von vor 1970 oder überhaupt von 1999 jetzt in letzter Zeit beschäftigt waren. Insofern auch, weil es ja hier die Möglichkeit gibt, dass man zusätzlich zu seiner Pension noch 300 Euro bekommen kann, wenn man ein anerkanntes Opfer von so einem Gewaltvorkommnis geworden ist. Und dadurch haben sich dann auch noch ein paar Personen mehr getraut, hier sich zu Wort zu melden. Es wird immer wieder auch davon gesprochen, naja, bei so vielen Zahlen kann es ja auch vielleicht möglich sein, dass Menschen sich informieren und so Trittbrettfahrer werden und das einfach ausnützen und uns was vorspielen. Und die Arbeit in der Ombudsstelle hat sich so weit verändert, dass immer mehr Erfordernisse werden, nicht nur Clearinggespräche zu machen, sondern auch die Glaubwürdigkeit einzuschätzen. Das ist ein ganz heikler Punkt. Ich bin Aussagepsychologin, ich arbeite viel fürs Gericht im forensischen Bereich. Ich maß mir aber nicht an, die Glaubwürdigkeit einer Person einzuschätzen. Das kann ich nicht. Ich war nicht dabei. Ich habe zwar eine Expertise, wie ich etwas analysieren kann, aufgrund dessen, was mir Menschen sagen, aber das mache ich nur, wenn ich als Sachverständige vom Gericht angefordert bin. Im Rahmen der Ombudsstelle ist das nicht eine Arbeit, die ich leisten kann. Aber das ist ein sehr heikler Punkt, der noch nicht zu Ende diskutiert ist. Ich kann Ihnen nur so sagen, kommt zwar von der Universität und auf der Universität muss man immer sehr wissenschaftlich arbeiten. Da geht es um Zahlen, um etwas belegen zu können, ob etwas valide ist. Trotzdem sage ich in unserer Arbeit, gerade wenn wir mit Menschen arbeiten, auch in der Kinderschutz-, Opferschutzarbeit, man hat manchmal ein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl kann einem manchmal auch, muss nicht stimmen, aber in der Regel darf man sich darauf verlassen. Und auch schätze ich nicht die Glaubwürdigkeit allein durch mein Bauchgefühl ein. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe selten jemanden erlebt, wo ich ein Bauchgefühl gehabt hätte, der flunkert mir jetzt was vor oder der ist etwas, der erzählt ein Geschichtel. Weil man fragt, gefragt, ja doch von mehreren Seiten kommen. Und ich habe vielmehr eine wirkliche Betroffenheit erlebt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ich habe Männer erlebt, die über massive sexuelle Vorkommnisse begonnen haben zu erzählen, die mir als Frau jetzt gegenüber gesessen sind, die am Anfang des Gesprächs gesagt haben, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, mit einer Frau jetzt darüber zu reden, dass ich hier eine anale Vergewaltigung erlebt habe, und denen es aber dann doch mit der Zeit möglich war, darüber zu sprechen, und im letzten Moment dann auch, also letztendlich gesagt hat, dass es für sie jetzt eine Erleichterung ist, hier einmal das ausgesprochen zu haben. Und von daher ist es, denke ich, wichtig, dass auch, wenn wir es so sehen, gerade Menschen, die vielleicht jetzt so ihr Berufsleben abgeschlossen haben, als Großeltern sind, jetzt noch ein bisschen was, sage ich, in der Psyche zusammenräumen wollen von Vorkommnissen, die sie in der Kindheit erlebt haben und hier eine Tür noch nicht zugegangen ist und sie die Möglichkeit haben. In den wenigeren Fällen, die Menschen wissen dann, dass es die Klassnik-Kommission gibt und dass es die Möglichkeit auf eine finanzielle Zahlung gibt, aber bei den wenigsten habe ich das als Hauptanliegen erkannt. Die meisten, könnte ich Ihnen jetzt die Frage stellen, was Sie annehmen, was die meisten wollen, wenn sie kommen, was sie, die am häufigsten gestellte Frage, die glauben Sie mir, genau. Diese Glaubensfrage, glauben Sie mir, so dieses, und das ist etwas, das unterscheidet sich nicht in der Arbeit von dem, was ich an der Klinik mache, weil dort habe ich Kinder und Jugendliche, die oft auch so das Gefühl haben, ich bin ein Kind, mir glaubt eh keiner, wenn ich das erzähle. Oder wenn ich sie frage, warum hast du denn so lange nichts erzählt? Ja, mir hätte doch eh keiner geglaubt. Also das heißt, ob das jetzt Erwachsene sind, die rückblickend über das berichten, was sie erlebt haben, oder Kinder, diese Glaubensfrage ist immer eine ganz essentielle und wichtige. Und die Menschen wollen in der Regel das, dass sie für wahr, für ernst genommen werden, dass jemand hinschaut und auch sagt, ja, die Geschichte, die hört sich so an, dass sie wirklich passiert ist. Auch wenn ich jetzt nicht, und das unterscheidet sich, weil wenn ich als Sachverständige sage, das ist eine Glaubhaftigkeitsanschätzung, ist das wieder was anderes, aber das andere hat mehr mit Menschlichkeit und mit Haltung zu tun, als jetzt mit einem wissenschaftlichen Vorgehen. Ja, das heißt auch von der Klassenkommission, diese Betroffenen haben sie, sie finden das auch unter der angegebenen Adresse im Internet. Hier sehen Sie dann auch noch auf dieser Darstellung, wer so die Beschuldigten sind, waren, mit denen sich dann auch die Diözesane Kommission auseinandergesetzt hat. Und hier sehen Sie auch, dass insbesondere viel auch was so in Ordensgemeinschaften fahren, Personen sind, die Verantwortungsträger sind, aber auch Laien, die im kirchlichen Dienst beschäftigt sind. Ja, über die Rahmenordnung ist auch schon gesprochen worden. Da kann ich jetzt drüber gehen, auch mit den Präventionsarbeiten. Da haben Sie schon jetzt genug gehört. Ich denke, was ich Ihnen jetzt noch abschließend mitgeben will, und wir sind ja noch ein bisschen da, dass wir auch ins Diskutieren kommen, wenn ich Ihnen jetzt sage, überlegen Sie und schreiben Sie auf, was für Sie Gewalt ist. Sie müssen es jetzt nicht wirklich, Sie können es auch in Ihrem geistigen Auge aufschreiben, können sich mal überlegen, was ist für Sie Gewalt? Vielleicht haben Sie jetzt eine Definition gefunden oder ein paar überlegt. Ich gebe Ihnen jetzt eine, die jetzt nicht einen Adressaten hat, also kein Literaturzitat, ja?
Ja, Gewalt ist etwas, das mich schmerzt. Das muss nicht körperlich sein, das kann auch psychisch erfolgen. Mhm. Und wenn ich daran dann zu kauen beginne, dann war es eben Gewalt. Mhm.
Jetzt könnte man fragen, ob alle mit Ihnen d'accord sind oder ob es andere gegeben hat. Und ich traue mich jetzt wetten, wir haben jetzt nicht die Zeit, aber wahrscheinlich hat jede von Ihnen eine andere Gewaltdefinition. Jeder von Ihnen, und es ist keine falsch, es ist jede richtig. Und das heißt, wir haben, auch wenn wir von sexuellem Missbrauch sprechen, Sie wissen die Zahlen, die jetzt auch herumgeistern, dass jeder dritte bis viertes Mädchen, jeder sechste bis achte Bub Opfer von einer sexuellen Gewalthandlung geworden ist im Laufe seines Lebens, dann hat das natürlich eine bestimmte Gewaltdefinition im Hintergrund. Und wenn ich aber jetzt sage, ich will aber alle Kinder wissen, die wirklich eine Vergewaltigung, eine Penetration, ein Eindringen mit einem Gegenstand in ihrem Körper erlebt haben, dann wird sich der Prozentsatz deutlich verändern und es werden nicht so viele sein. Wir haben hier eine große Gewaltdefinition, was sexuelle Gewalt anbelangt. Und von daher ist natürlich auch, ich kann jemanden mit Worten zu nahe kommen, auch im sexuellen Bereich. Ich war heute bei Gericht sehr viele Stunden und da sind sich Jugendliche und Erwachsene in Form von sozialen Medien zu nahe gekommen. Das heißt, von all dem, was an Bildern verschickt wurde, Bilder verlangt wurde. Das heißt, dieser ganze Bereich, wo wir Erwachsenen den Jugendlichen deutlich hinten nach sind, weil wir gar nicht einmal wissen, was sich in diesem Bereich oft tut. Aber ich glaube, so viel Waghalsiges, was Erwachsene, was Kinder tun, tun oft auch die Erwachsenen. Also das heißt, es gibt so viele Formen von Übergriff, von Pornografie, von diesen Formen des wirklichen Anfassens oder des Drohens, dass etwas passiert. Und die Menschen haben dann auch unterschiedliche Lösungen, wie sie dann mit diesen Vorkommnissen umgehen. Viele erzählen jahrelang nichts. Ich habe jetzt eine 17-Jährige gehabt, der ein Übergriff durch einen Priester passiert ist, wo sie 11 Jahre alt war. Sie hat es jetzt lange Zeit erarbeitet, bis sie sich mit 17 Jahren an die Ombudsstelle bzw. schon zuvor an jemanden melden konnte. Was ich damit sagen will, es sind manchmal die Wege ganz unterschiedlich, wann sich jemand zu Wort meldet, wann sich jemand äußert, sei es jetzt bei uns an der Klinik, sei es an der Ombudsstelle. Aber ich denke, man hat immer, solange man lebt, eine Chance, hier noch irgendwas zu gerade zu biegen. Und mir fällt jetzt abschließend die Aussage einer 70-jährigen Dame ein, die gesagt hat, die auch im Rahmen der Ombudsstelle gekommen ist, sagt sie, wissen Sie, ich will kein Geld, aber jetzt bin ich 70, wer weiß, wie viele Jahre mir der Herrgott noch gibt. Aber ich habe mir so Laden. Und eine Lade, nämlich die ganz unterste, die ist unglaublich in Unordnung. Und da traue ich mich nie reinschauen. Aber wissen Sie, bei Ihnen mache ich es jetzt auf und ich schaue jetzt mit Ihnen hinein und ich möchte ein bisschen Ordnung kriegen. Und mich hat dieses Bild der Lade jetzt immer in meinen Gesprächen begleitet. Und wenn wir nur ein bisschen eine Ordnung machen können und da den Menschen eine Unterstützung geben, dann ist vielleicht auch schon einiges erreicht worden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.